Hallo und herzlich willkommen zu einer fantastischen neuen Folge von Her Brand. Heute habe ich einen unglaublich geilen Interviewgast für euch. Liebe Ladies, ich habe Sonja Rüß heute zu Gast und sie spricht mit uns über den Elefanten in unserem Bett. Worum es hier konkret in dieser Folge geht und wie viele Parallelen es doch zum Tabuthema Geld gibt, wenn ich mit einer absoluten Expertin und Sexologin über genau dieses Tabuthema, das vermeintliche Tabuthema spreche, kann nur ein Feuerwerk des Mehrwerts entstehen. Eine richtig, richtig geile Folge. Genieß sie auf jeden Fall und hör sie dir auch gerne mehr als einmal an. Denn auch ich durfte an der einen oder anderen Stelle merken, da könnte ich auch nochmal hingucken. Das könnte ich mir auch nochmal überlegen. Ja, das kenne ich von mir selber auch. Viel Freude heute bei dieser etwas außergewöhnlichen Folge, weil der Bezug, der Zusammenhang mit deinem Business ist einfach nicht mehr wegzudenken, wenn du ihn einmal gesehen hast. Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Podcast für authentisches Personal Branding von innen nach außen. Ich bin Nicole Wien und ich helfe ehrgeizigen Unternehmerinnen wie dir, ihre wahre Persönlichkeit zu erkennen und selbstbewusst in ihrem Marketing zu verkörpern. Hier teile ich mein Wissen aus mehr als 18 Jahren Erfahrung. Was du bei mir sicher nicht findest, sind dieselben Marketingtrends, über die jeder redet. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren. Mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst. Ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's. Liebe Sonja, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich mega, dass du da bist, dass wir heute über ein Thema sprechen können, was in meinem Podcast, muss ich ehrlicherweise gestehen, etwas seltener bespielt wird. Eigentlich so gut wie gar nicht. Also es ist das allererste Mal, weil ich rede echt gerne über Geld. Ich rede ganz viel über Geld und ich finde, es ist ein ähnliches Tabuthema wie das, über das wir heute sprechen werden. Aber über Sex rede ich in meinem Podcast eigentlich gar nicht. Also bevor es losgeht, erzähl doch gerne mal, wer du bist und was genau du machst.
Ja, hallöchen, ich bin die Sonja. Ich bin Sexologin mit eigener Praxis in Ravensburg und ich beschäftige mich mit allen Themen rund um Sexualität. Also ich arbeite mit Männern, Frauen und Paaren zusammen, die gerne ihr Liebesleben etwas schöner machen möchten.
So, kurz, ja, und dein zusammengefasst. Ja, sehr, sehr schön zusammengefasst. Dein Instagram-Kanal, der nimmt doch echt kein Blatt vor den Mund, ne? Also, wenn man sich so deine Instagram-Beiträge anguckt, finde ich das immer, ich finde das ja super erfrischend, wenn ich ehrlich bin. Nimm uns mal, weil mich interessiert ja auch immer die Unternehmerinnenreise dahinter, ne? Nimm uns mal bitte an den Anfang zurück, weil ich bin mir sicher, das war nicht von Anfang an so leicht für dich, beziehungsweise wird da nicht auch irgendwie mal zwischendrin was blockiert oder irgendwie so piep oder sonst irgendwas? Erzähl mal gerne.
Ständig, ständig. Also der unternehmerische Weg ist eine absolute Katastrophe gewesen und ist es auch heute nach wie vor, weil Sexualität einfach ein Thema ist, wie du schon gesagt hast, über das man nicht spricht. Ja. Und also vorneweg, es war auch gar nie mein Ziel, das mal beruflich zu machen. Ich sage immer, dieser Job hat irgendwie mich gefunden. Da hat eigentlich nie einen Plan dahinter gesteckt. Und das hat sich selbst so entwickelt aus meiner eigenen Geschichte heraus, weil ich eben auch ja sehr viele Jahre meines Lebens ein eigenes, sehr großes Thema mit Sexualität hatte und gar keinen Zugang zu meinem eigenen Körper. Also ich habe da selber eine sehr lange Leidensgeschichte durchgemacht. Was heute wiederum gut ist, weil ich eben den Weg von vielen Frauen einfach auch kenne. Und aber aus unternehmerischer Sicht, ich bin von Anfang an überall gesperrt worden, blockiert worden. Ich habe dann irgendwann Online-Kurse machen wollen. Dann war der Kurs fertig produziert und dann war das so, oh, wir können ihn ja gar nirgends hochladen, weil keine Plattform es erlaubt. Sexuelle Inhalte. Wenn ich sage sexuelle Inhalte, sind die nicht mal explizit. Also es geht wirklich nur um Aufklärung und das ist alles sehr, wie soll ich denn sagen, sehr geordnet. Läuft alles in geordnet.
Harmlos, um es genau zu nehmen.
Ja, harmlos. Ja, es sind keine pornografischen Darstellungen oder so, sondern ich spreche einfach nur über Sexualität. Und Ja, dann hatten wir so die Herausforderung, ja, verdammte Axt, wie machen wir das denn jetzt, wenn wir das nirgendwo hochladen dürfen? Und dann haben wir uns überlegt, okay, dann bauen wir einfach eine eigene App.
Geil.
Und
geil.
Dann saßen wir damals wirklich, keiner von uns hatte eine Ahnung, wie das geht, also mein Partner und ich, ne? Und dann saßen wir ungelogen bei uns zu Hause im Keller mit ChatGPT und YouTube und haben einfach so gegoogelt, wie baut man eine App? Kein Witz, ne? Also wir hatten von nichts eine Ahnung und haben uns dann so Stück für Stück selbst beigebracht, weil wir oder gar kein Startkapital, wir hatten einfach nichts, ja, also es ist total verrückt eigentlich und wir haben dann diese App im Baukastensystem selber zusammengebaut und das hat dann echt gut funktioniert. Irgendwie. Also es war alles total pragmatisch, learning by doing und ja, dann kam das natürlich auch so, dass ich bei Instagram immer gesperrt wurde oder bei Facebook, weil ich darf nicht mal das Wort Penis oder Vagina in den Mund nehmen oder ich darf auch nicht über Erektionsschwierigkeiten sprechen. Also ich darf alle diese Wörter nicht aussprechen und dann stand ich da, ja, jetzt erzähl doch mal was über Schmerzen beim Verkehr oder so, ne? Wenn du die Wörter gar nicht aussprechen darfst. Und ja, dann habe ich dann irgendwann angefangen, das so im Handwerkerkontext zu machen, habe dann übers Dübeln gesprochen, nicht mehr über Geschlechtsverkehr. So dübelst du die Mutter richtig oder so verlegst du dein Rohr. Also völlig bescheuert eigentlich, ne?
Sorry, aber das ist echt total lustig.
Das war dann halt, ja, es ging nicht anders. Es ging nicht anders, ja. Und das war dann im Endeffekt das, was mir den Hebel gebracht hat, weil das die Leute so lustig fanden, dass das dann sehr schnell viral gegangen ist. Und so konnte ich eben diese Sperrung bei Instagram umgehen, ja. Und du musst dir das mal vorstellen, ich kann heute nicht mal ganz normal Werbeanzeigen schalten,
ja,
wie jeder andere.
Das hätte ich jetzt auch,
ne,
gedacht, du kannst Meta gar nicht nutzen.
Immer eine Hintergründe.
Ja.
Nee? Mein Konto wurde mal gesperrt, weil wir eine Hand als Creative hatten, die sich in eine Bettdecke gekrallt hat. Eine Hand. Das musst du dir mal vorstellen. Mhm. Ja. Oder mein Signature-Produkt, mit dem ich damals gestartet bin, der Happy Wife Guide. Allein das Wort Happy Wife ist irgendwie, wollen die nicht, ist sexuell. Ja, finden die nicht gut. Also glückliche Frauen finden die wohl sowieso nicht gut in Amerika. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ist schon unfassbar, was wir da so für Einschränkungen haben. Ja.
Aber das Schöne daran ist, und das ist das, was, glaube ich, der größte Mehrwert ist an so einer Geschichte für auch die, die zuhören, ist, die Not macht halt einfach erfinderisch. Ja,
ja, genau.
Und wir glauben, genau, wir haben so oft, also vor allem viele Frauen haben einfach so oft so Gründe wie, ach, keine Ahnung, meine Kinder und mein Mann glaubt nicht an mein Business und oder ich habe nicht so viel Zeit oder, aber das nenne ich mal echte Herausforderungen. Ja, also wenn du wirklich dein Thema noch nicht mal genauso ausdrücken kannst, wie es tatsächlich ist. Ja, also ich finde es Not macht erfinderisch, kann man gar nicht anders sagen. Ne?
Ist so. Ja. Es muss dir, also das Erste, was du machen musst, ist einfach diese Scham ablegen. Ja. Es muss dir piepegal sein, was andere über dich denken. Ich schaue mir manchmal selber Videos von mir an, wo ich denke, oh Gott sei Dank, was hast du denn da gemacht? Aber muss, ne? Also geht nicht anders. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel zum Erfolg. Es muss dir einfach egal sein, was andere über dich denken. Und an vielen Stellen darfst du einfach auch nicht so dieses Bedürfnis haben, sehr professionell rüberkommen zu wollen. Mhm. Sondern du musst es über die Humorschiene versuchen.
Ja, 100%. Ja. Dann macht es auch mehr Spaß. Ja. Ganz einfach.
Ja.
Ganz.
Und Sexualität ist eh so ein Thema, wo so viel Schwere drin ist,
ja,
weil einfach viele Leute ein Problem damit haben. Und ich glaube, da ist es einfach gut, oder ich habe für mich festgestellt, es ist wirklich immer gut, wenn ich da so ein bisschen Leichtigkeit reinbringe,
ja,
damit das Thema nicht so schwer ist.
Ja, und vor allem auch so dieses Tabuthema finde ich halt auch so, ich meine, wir haben die ganze, weißt du, die Emanzipation und die ganze sexuelle Aufklärung und alles und trotzdem machen alle, wenn wir mit Sex zu reden.
Toll, ne? Jeder macht es. Jeder hat welche. Ja, es ist, guck mal, es ist für den Fortbestand unserer Art, es ist einfach essentiell.
Zwingend notwendig, ja.
Kehren wir es unter den Teppich. Es ist halt einfach so lustig, ne?
Mega gut.
Völlig bescheuert. Ja, und das ist eben so mein Ding. Ich möchte einfach dafür sorgen, dass Sexualität einen Platz in der Mitte unserer Gesellschaft bekommt, weil so viel Lebensqualität dranhängt. So viel, wir können präventiv auch so viel machen und vorbeugen, wenn wir einfach offen darüber sprechen.
Ja, es ist nicht umsonst eines der Grundbedürfnisse des Menschen, wenn man das sich mal so betrachtet. Sag mal, du hast doch auch Kinder, ne? Zwei Kinder hast du, glaube ich, gell?
Ja,
wie alt sind deine Kinder?
Im Teenie-Alter, 13 und 15. Ja.
Erzähl mir gerne mal, wie das für deine Kinder ist.
Mein Job?
Ja, dein Job.
Also für meine Kinder ist das so, wenn ich Schuhe verkaufen würde oder Bäckerin wäre, würden die es genauso peinlich finden, weil Mütter einfach immer peinlich sind, egal was sie tun. Und witzigerweise haben die, also wir hatten gerade mit der kleinen Tochter mal so eine Situation in der Schule, wo eine Mutter es für sehr notwendig hielt, ihrem Kind wiederum zu erzählen, dass das sehr anstößig sei, was ich mache. Und sie solle sich doch bitte von meiner Tochter fernhalten und auch den anderen Kindern erzählen, dass sie sich fernhalten sollen. Und das war so der erste Moment, wo meine Tochter dann mal richtig hingestanden ist und gesagt hat, was erzählst du denn da eigentlich? Das ist nicht anstößig, was meine Mutter macht. Meine Mutter hilft sehr, sehr vielen Menschen weiter. Was macht denn deine eigentlich, ne?
Voll und schön.
Früher fanden sie es ziemlich peinlich.
Klar.
Aber bis zu diesem Zeitpunkt, wo sie wirklich mal hingestanden ist und auch selber mal angefangen hat, das zu hinterfragen, weil andere sie darauf angesprochen haben, seitdem findet sie es richtig toll. Also die Große sowieso, die ist einfach auch schon ein bisschen weiter, ne? Aber mittlerweile haben die einfach verstanden, dass das einen Mehrwert für die Welt schafft in irgendeiner Form. Und sie merken auch im Vergleich zu ihren Gleichaltrigen, dass sie sehr unbefangen mit diesem Thema umgehen können. Was natürlich auch
finde ich
schön
voll
ist.
Gut, finde ich total
haben
schön.
Überhaupt keine Not drüber zu sprechen, ne? Das
finde ich
schön.
Richtig gut.
Ja, und so sollte es eigentlich auch sein. Ja.
So sollte es sein, genau wie bei Geld, liebe Leute. Wir müssen einfach mehr darüber reden.
Ja?
Punkt aus Ende.
So sieht's aus.
So sieht's aus. Sonja, wir feiern heute oder fast feiern wir, wenn diese Podcast-Folge online geht, ist in 2 Tagen ein ganz besonderer Tag.
Ja.
Und möchtest du gerne mal erzählen, was in 2 Tagen, wenn diese Folge online geht, passiert?
Ja, in 2 Tagen kommt mein neues Buch raus und ich freue mich schon so drauf. Ja, das heißt Der Elefant in deinem Bett. Ich halte es mal in die Kamera, ja, wenn man das sehen kann.
Wenn ihr es nicht, für die Podcast hören, Sonja hält gerade ein wunderschön designtes Cover von einem Paar, was mit einem Elefanten zusammen im Bett liegt, in die Kamera. Und dieses Buch verlinke ich euch natürlich in den Shownotes, weil das erscheint nämlich in 2 Tagen. Ihr müsst es alle vorbestellen, unbedingt.
Ja,
erzähl weiter.
Das ist wirklich so ein Herzenswerk von mir, ne? Weil ich einfach gemerkt habe, dass so viele Paare einen Elefanten im Bett haben. Ja, also wir kennen ja alle diesen Elefanten im Raum. Da ist dann so ein Thema. Jeder weiß, dass es da ist. Man kreist so drumherum, aber keiner will drüber sprechen. Und dann dachte ich so, hey, so viele Paare landen einfach über die Jahre im Mitbewohnermodus und denen fällt es unheimlich schwer, über Sex zu sprechen und da wieder aufeinander zuzugehen. Also nenne ich das doch einfach den Elefanten im Bett.
Finde ich einen geilen Buchtitel. Auch voll gut, kann man sich voll gut merken. Der Elefant in meinem Bett? In deinem Bett?
In deinem Bett.
Der Elefant in deinem Bett, finde ich richtig, richtig gut.
Ja.
Erzähl mir gerne mal, worum es, also ich meine, das ist jetzt eine geile Frage, ne? Worum geht es eigentlich in dem Buch? Nach allem, worüber wir gesprochen haben. Nein, mir sind ein paar Dinge aufgefallen von dem, also ich durfte schon mal reinschnuppern, ihr Lieben. Du bist super radikal ehrlich, was ich total wichtig finde in diesem Zusammenhang, weil dieser WG-Modus, in dem viele landen, ist ja einfach, also so wie Bruder und Schwester nebeneinander zu liegen, da reden wir auch nicht drüber, ne? Das ist halt auch sowas. Also es ist nicht nur so, dass es bei super vielen passiert, sondern bei denen es passiert, die trauen sich dann nicht drüber zu reden. Was ist denn der erste Schritt, um da rauszukommen?
Ja, der erste Schritt ist eben diese radikale Ehrlichkeit, auch zu sich selbst, ja, weil wir wollen uns ja auch selbst nicht eingestehen, dass es nicht mehr so läuft in unserer Beziehung und das ist irgendwie so einfach im gewohnten Trott weiterzumachen und die Dinge hinzunehmen, die uns unglücklich machen, anstatt aus unserer Komfortzone rauszugehen und was zu verändern. Und ich weiß das halt deswegen so gut, weil ich da selber mal drin gesteckt bin. Also ich habe ganz viele Jahre meines Lebens ein Thema mit Lustlosigkeit gehabt und man redet sich das auch so ein bisschen schön, ja. Also ich habe auch immer gesagt, ja, ich bin halt nicht der Typ, der das so braucht, ja. Ja, mein Gott, ist halt so, nach einigen Jahren, da schläft das nun mal ein. Und wenn man Kinder hat, dann ist es halt stressig. Das ist normal, dass es nicht mehr so läuft. Das ist es aber nicht. Ja, mm-mm. Also das ist normal, wenn du es zulässt, dass es so wird. Ja, weil die Beziehung in die Sexlosigkeit oder in die Lustlosigkeit zu manövrieren, ist total einfach. Du musst halt einfach nur vergessen, den Fokus auf die Partnerschaft und das Liebesleben zu legen. Und ja, schwupps, und schon ist die Mann-Frau-Beziehung halt hinten runtergefallen. Gerade dann, wenn Kinder ins Spiel kommen, ja, und sich so diese ganze Beziehungsdynamik einfach nochmal kolossal verändert. Und wenn man da mit der Partnerschaft sich mit weiterentwickelt und an die veränderten Umstände das Ganze auch anpasst, dann läuft halt einfach irgendwann nichts mehr, weil alles andere ja wichtiger ist als der Sex.
Ja. 100%. Ja. So, wenn ich das jetzt gemerkt habe, dass das bei mir der Fall ist und ich gestehe es mir ein, dann sagst du, oh, jetzt habe ich das, was mache ich denn dann? Was mache ich dann mit der Information sozusagen?
Ich glaube, erstmal mir selber eingestehen, ja, und dann wirklich das ehrliche Gespräch mit dem Partner oder der Partnerin einfach suchen. Und dann hat man ja auch immer so die Möglichkeit, was mache ich denn da draus? Ja, ganz häufig ist es auch so, das erlebe ich bei mir in der Praxis immer wieder, dass eine Lustdifferenz da ist. Also, dass einer, und das ist meistens der Mann, mehr Lust hat als der andere. Und das ist mitunter ganz schön schwierig, da dann auf einen Nenner zu kommen. Ja, weil der eine hat ja... Ja, du atmest ein.
Ist das wirklich in den meisten Fällen, es ist ja schon fast ein Klischee, ne? Ist es wirklich in den meisten Fällen der Mann?
Also es ist ein Schubladendenken. Ich kann ja immer nur von mir sprechen, was ich erlebe. Ja, und ich sehe in der Praxis häufiger den Fall, dass die Männer mehr Lust haben als die Frauen. Aber es gibt auch Fälle, die andersrum sind. Ja, schau mal, weißt du, die Dunkelziffer ist da ja so riesig, weil es holen sich einfach so viele keine Hilfe. Deswegen kann man das gar nicht so pauschal, glaube ich, sagen. Aber was ich in der Praxis häufiger sehe, ist, dass die Frauen gerne ihre Ruhe haben. Und Mann so der ist, der mit den Hufen scharrt, ja. Und gerne Sex haben möchte.
Ja. Wie ist es denn, wenn es andersrum ist? Also hast du das schon mal gehabt, den Fall, dass
es andersrum ist? Ja, ja, natürlich.
Und wie ist es dann? Also trauen sich dann die Frauen, das nicht zu äußern? Oder?
Ja, wenn es andersrum ist, ist es... Es ist eigentlich gar nicht viel anders. Es ist einfach nur andersrum, ja. Ja, weil derjenige, der weniger Lust hat, der kommt sich immer vor wie so ein Defektmodell, ja. Mhm. Weil bei allen anderen scheint es ja zu funktionieren. Warum funktioniert es bei mir nicht? Ich bin kaputt, bei mir stimmt was nicht. Und sich damit auseinanderzusetzen, ist gar nicht so einfach. Und wenn du dann noch einen Partner hast, der immer so eine Form von Druck ausübt und eigentlich gerne Sex hätte, dann musst du ja vorstellen, dass die Verantwortung für die Sexualität, ob das jetzt stattfindet oder nicht, lastet ja komplett auf deinen Schultern. Mhm. Und das macht wahnsinnig viel Druck. Also du entscheidest quasi darüber, ob was passiert oder nicht. Und der andere kreist immer wie so ein Komet um dich herum.
Ich wollte sagen, wie so ein Geier.
Ja, oder das. Ja, der sitzt wie der Hund vorm Knochen. Ja, möchte gerne an den Knochen ran und darf aber nicht. Und es ist einfach, ich bin immer ein Fan davon, beide Seiten der Medaille anzuschauen. Es ist für, wenn wir eine Lustdifferenz haben, ist es für keinen der Partner schön. Ja, jeder auf eine unterschiedliche Weise. Und das ist auch das Wichtige, das zu erkennen. Es ist für uns beide nicht schön. Und dann das anzuschauen, was uns in dieser Situation eigentlich verbindet. Ja, weil wir fühlen uns beide nicht gesehen. Wir fühlen uns beide nicht geliebt. Wir sind beide irgendwie frustriert und haben eine Form von Druck. Und wir stecken beide in diesem Teufelskreislauf fest. Und das ist das, was die Leute eben verbindet. Die sehen aber stattdessen immer nur das, was sie trennt. Und das ist halt eine blöde Basis. Ja. Und dann ist es auch immer gut, durch die Brille des Partners mal zu schauen. Ja, versetz dich doch mal wirklich in den Partner rein und fühl mal rein, wie es ist, immer abgelehnt zu werden. Oder fühl mal rein, wie es ist, immer jemanden im Nacken sitzen zu haben. Also es ist einfach eine Frage des Perspektivwechsels, um den anderen ein bisschen besser verstehen zu können.
Mhm.
Ja.
Super spannend.
Ja, und dann geht's halt an die Ursachenforschung ran, weil gibt's 1000 Gründe, ja, warum man jetzt zum Beispiel keine Lust hat. Das können natürlich körperliche Sachen sein, wie Schmerzen oder aber volle Lotte Mental Load. Ja, das sehe ich in der Praxis ganz häufig, der Mental Load von vielen Frauen, die einfach derart überfordert in ihrem Alltag sind, weil sie vieles alleine stemmen, weil die Beziehung nicht auf Augenhöhe stattfindet. Weil es auch heute leider immer noch so ist, dass wir Frauen wie selbstverständlich für viele Dinge zuständig sind. Ja,
Care-Arbeit mit den Kindern.
Ja, genau, dann höre ich so Sachen wie, ja, also das mit den Impfausweisen, meine Frau kennt sich da einfach besser aus. Und wie, also Klamottengrößen von den Kindern weiß ich jetzt auch nicht. Das ist mehr so das Ding meiner Frau. Und ich sage dann immer nur, also welcher Teil deines Penis hindert dich denn bitte daran, diesen Impfausweis mal aufzuschlagen und mal reinzugucken, ja? Weiß ich nicht. Ist man kognitiv eingeschränkt, wenn man so ein Ding da unten hat? Ich glaube nicht, ja? Also ich bin da ganz viel auch am Augen öffnen, um da einfach ein Umdenken irgendwie zu erreichen, weil es heutzutage immer noch selbstverständlich ist, dass wir Frauen die ganze Scheiße erledigen. Sind wir mal ehrlich, ja?
100%.
Und dann sage ich immer, hör mal, wenn du Sex willst, ja, dann brauchst du eine Beziehung auf Augenhöhe. Du musst dafür sorgen, dass deine Partnerin irgendeine Form von Luft in ihrem Alltag hat. Und diesen, weißt du, ich versuche das dann immer so praxisnah wie möglich zu beschreiben. Stell mal vor, du sitzt irgendwie abends um 10 auf dem Sofa, der Fernseher läuft, die Kinder schlafen endlich, die Küche hast du gerade aufgeräumt, bist total fertig wie Schnitzel. Und im Hinterkopf kreisen noch irgendwie der Elternabend und der nächste Kindergeburtstag. Und dann fällt dir ein, verdammt, wir haben kein Brot mehr für die Brotdosen morgen früh. So, dann kommt dann einer angeschlichen, ja, und fängt an dir rumzukrabbeln. Ja, meistens wissen die schon, wenn die anfangen so zu kreisen, die Männer. Ja. Dann merken die Frauen schon, oh Gott.
Ja. Ich muss ins Bett.
Der erste Gedanke ist dann wieder, oh, ist heute schon wieder Samstag. Nee, aber mal ganz ehrlich, das ist dann einfach so eine Situation, wo du da denkst, verdammt, wir haben jetzt 9:30 oder 10. Wenn ich jetzt nachgebe, ich weiß genau, ich muss morgen um 6 raus, ich bin todmüde, lohnt sich das bisschen jetzt noch? Ja, lohnt sich das jetzt noch? Und da macht das Gehirn auch eine ganz einfache Kosten-Nutzen-Rechnung. Wenn der Sex für die Frau nicht erfüllend ist, dann hat das Gehirn auch keinen Grund, Lust zu produzieren.
Ja.
Und viele Frauen geben aber einfach nach, ja, und machen dann, ich sag immer, den Seestern, strecken alle Viere von sich und lassen diese Standardnummer über sich ergehen, damit sie wieder für 2 Wochen ihre Ruhe haben. Diese Form von Gefälligkeitssex, damit tust du dir aber nichts Gutes, weil dein Gehirn labelt ja jede Situation, ja, also versieht ja jede Situation mit irgendeinem Label. Und wenn der Sex halt immer so eine seelenlose Standardnummer ist, wo du einfach nur wie so ein Maikäfer auf dem Buckel liegst und das erträgst, dann holt das Gehirn das Label, macht keinen Spaß raus. Ja, also finde ich doof. Will ich gar nicht haben, weil was habe ich davon? Ich habe nichts davon. Und wenn der Sex halt so attraktiv ist wie die Steuererklärung, wissen wir alle, dann schieben wir das raus. Ja, wer hat Lust, das zu machen? Einfach niemand. Wir schieben das in den Stapel ganz nach unten. Und wir wissen aber im Hinterkopf müssen immer, dass das noch da machen. Ist und dass es mal wieder an der Zeit wäre, sich darum zu kümmern, ne? Das kommt dann auch noch auf die To-Do-Liste, die wir eh schon im Hinterkopf haben. Und wenn der Sex einfach ein weiterer Punkt auf deiner To-Do-Liste ist, warum solltest du ihn haben wollen? Ganz ehrlich, das macht einfach keinen Sinn.
Oh mein Gott, da ist so viel drin. Und weißt du, wie viele Parallelen ich sehe zum eigenen Business und auch zum Thema Geld? Weil ich weiß nämlich aus meiner eigenen Arbeit, dass Geld halt auch so ein super Verbindungskiller in Partnerschaften ist, ganz oft. Und das Geld, ich meine, Geld ist der Hauptgrund, warum Menschen sich scheiden lassen. Geld ist der Hauptgrund, warum Streit entsteht, warum es auch so viel Diskrepanzen und so weiter geht. Das heißt, für mich ist da so viel Parallele da, weil wenn du dann nämlich, weil ich finde es eh krass, wenn du als Mutter beispielsweise oder als Frau mit dem ganzen Mental Load, weil das Interessante ist ja nicht nur Mütter haben diesen Mental Load, den haben Frauen im Allgemeinen, ne? Weil Frauen sich traditionell mehr um, keine Ahnung, soziale Verbindungen, also sprich Freunde treffen, Haushalt und so weiter.
Beziehungspflege
kümmern und arbeiten dann auch noch, was weiß ich, Vollzeit oder sonst irgendwas, ne? Und dann ist dann noch finanzieller Druck da und das trägt dann nur noch dazu bei, dass praktisch der Elefant im Bett immer größer wird.
Ja, genau. Und dieser Elefant, der repräsentiert im Prinzip für mich alles, was zwischen diesem Paar in der Bettritze liegt. Ja, also die Scham, sich mal mit den Dingen auseinanderzusetzen, die Erwartungshaltung auch an den anderen, ja, die Schuldzuweisung, Wut, Frust, einfach alles, worüber man nicht so gerne spricht, ja. Und das Schlimme ist aber, umso länger du diesen Elefanten ignorierst, wissen wir alle, umso größer wird der, ja. Und gerade beim Sex ist der Weg, also wir kennen das, glaube ich, alle. Der Schritt zum Sex wird irgendwann komisch, wenn man sich da nicht intensiv drum kümmert, dass das am Laufen bleibt.
Ja, ja.
Ich kann mich da auch nicht von freisprechen, ne? Also ich habe das ja alles selber durchgemacht, bevor ich mich mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe.
Ja, ich finde es auch über die Jahre, also es wird halt auch immer herausfordernder, je älter man wird, ja. Also ich meine, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich bin 48 und wenn ich mir anschaue, als meine Kinder beispielsweise noch ganz klein waren, da hatten wir viel mehr, also da weiß ich noch, als wir frisch Eltern waren, da war mir das super wichtig, dass ich relativ schnell eine Babysitterin hatte und dass wir jeden Monat eine Date-Night hatten und so weiter und so fort. Mhm. Und je älter, jetzt sind die Kinder alt genug, dass wir eigentlich jeden Tag eine Date-Night machen können, ja, aber machen wir nicht, weil jetzt ist der Alltag sozusagen so groß geworden und alles ist so passiert, dass es jedes Mal wieder so eine bewusste Entscheidung ist. Und ich weiß noch, damals hatte ich schon Freundinnen, die gesagt haben, nee, also jetzt auch noch ausgehen.
Ja.
Ich schlafe eh kaum. Ja, was will ich denn jetzt noch mit meinem Mann eine Date-Night machen? Da schlafe ich um 8 Uhr bei der Vorspeise ein am Tisch.
Mhm. Und ja, und das ist es eben, ne? Wir müssen unsere Sexualität und unser Beziehungsleben bewusst gestalten, weil es sonst nicht stattfindet. Das ist der größte Irrglaube, mit dem ich immer wieder konfrontiert werde. Diese Erwartungshaltung, dass das von selbst passiert, weil man liebt sich ja. Das tut's aber einfach nicht. Und spannend ist ja auch immer, dass die Leute bei uns Sexologen immer glauben, wir hätten hier den krassesten Scheiß im Schlafzimmer am Laufen. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, ne, bei meinem Alltag, auch wenn ich die Dinge nicht selber anwende, die ich meinen Klienten empfehle, läuft bei mir auch nichts. Auch ich muss meine Sexualität und meine Beziehung bewusst gestalten, sonst fällt das hinten runter im Alltag. Das ist einfach so. Ja. Und diese Entscheidung muss man eben treffen. Also bin ich es mir wert, das zu gestalten? Oder lasse ich es einfach lieber bei der Standardnummer oder im schlimmsten Fall bei gar nichts? Ne?
Gar nichts mehr. Ich kenne genug, die gar nicht. Jahre. Also wenn ich mir überlege, meine Mutter und mein Vater, die haben 8 Jahre, hatten die überhaupt gar keinen körperlichen Kontakt mehr, bis er dann angefangen hat, sich jemand anderen zu suchen und die sich dann auch kurz drauf getrennt haben. Ne? Also das war für mich immer so erschreckend, weil ich mir dachte, so wie kann das denn sein? Ja, 8 Jahre, also
ja,
kann ich überhaupt nicht vorstellen.
Ja, die Leute nehmen es einfach hin. Das ist eben diese Komfortzone, in der ich bleibe. Und guck mal, in dem Moment, wo ich mich in meinem Alltag abends für Netflix oder für meine Handy-Daddlerei entscheide, treffe ich immer eine Entscheidung für oder gegen mich und meine Partnerschaft. Ja? Auch nichts tun ist eine bewusste Entscheidung, meistens aber gegen mein eigenes Glück. Ja? Und das ist einfach so wichtig. Also bist du es dir wert, da was dran zu machen, weil das ein so essentieller Bestandteil für die Lebensqualität auch einfach ist.
Ja, 100%.
Ich weiß aber, wie einfach es ist, da reinzurutschen. Wie gesagt, ich bin selber drin gesteckt.
Ja. Ich glaube, das kennen wir alle zu einem gewissen Punkt, ja, weil wir halt einfach. Eben. Ich habe früher immer den Satz gehört, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und dachte immer so, ja, so ein Quatsch. Mhm. Aber es ist tatsächlich so. Wir sind halt wirklich, also Gewohnheiten sind unser Alltag. Also jeder Schritt ist eine Gewohnheit, den wir machen.
Ja. Und wir dürfen uns da halt auch bewusst sein, gerade wenn wir Kinder haben, ja. Mhm. Wir sind die Messlatte für unsere Kinder, für ihr späteres Beziehungsleben. Ja, wenn unsere Kinder sehen, dass Mama und Papa wie Bruder und Schwester nebeneinander herleben, dass da keine Liebe mehr ist, kein Feuer, dass da kein Körperkontakt mehr stattfindet. Ich meine auch Küssen, Kuscheln, Necken. Ja, das ist dann denen ihr Normal, das ist ihr Maßstab. Und dann rutschen die später da einfach auch selber rein, weil sie denken, ja, mein Gott, bei meinen Eltern war das ja auch so. Mhm. Also wir sind immer das Vorbild für unsere Kinder. Die hören ja nie auf das, was wir sagen, aber die erleben halt, was wir tagtäglich tun. Und das war für mich auch nochmal so ein Aha-Effekt, wo ich dachte, verdammte Axt, also wenn ich möchte, dass meine beiden Töchter später mal ihre Beziehung selbst in die Hand nehmen, dann kann ich schon ganz viel dazu tun, indem ich ihnen einfach vorlebe, wie so eine gesunde und erfüllte Beziehung aussieht.
Ja, und erzähl mir mal, also aus deiner Praxis, kommen zu dir auch Menschen, die wirklich, so wie ich das eben beschrieben habe bei meinen Eltern, die wirklich jahrelang Flaute im Bett haben, wo wirklich auch schon mittlerweile keinerlei körperliche Nähe mehr da ist, zu dir? Und ist da überhaupt noch Rettung in Sicht oder ist es irgendwann so, komm, scheiß drauf, wird eh nichts mehr?
Also ich glaube, immer wenn ein Wille da ist, dann kann man auch was verändern. Wenn allerdings der Wille fehlt, und da reicht es schon, wenn er auf einer Seite fehlt, und das erlebe ich eben auch ganz oft, dass ein Partner wirklich komplett in die Verweigerung geht, dann ist es schon immer noch mal so ein Ansatz zu sagen, okay, also bei dem anderen eben, du kannst, das Einzige, was du machen kannst, ist an dir...
den Vibrator kaufen. Ja.
Kannst du auch machen, ja.
Kannst du auch machen,
ja.
Aber du siehst, ich nehme auch kein Blatt vor den Mund.
Ja, das finde ich auch gut so. Nein, aber schau mal, du kannst ja immer nur dich selbst verändern. Wir können andere Menschen nicht verändern. Das ist auch verlorene Liebesmühe. Ich kann immer nur an mir selbst arbeiten, an meiner Haltung, an meiner Einstellung, auch in meiner Partnerschaft. Und wenn du eine ganz klare Haltung hast und ganz viel Energie und Liebe in deine Partnerschaft reinsteckst und sagst, okay, ich habe jetzt wirklich alles gemacht, ich habe alles gegeben, der andere zieht entweder mit, ja, weil du dich einfach komplett veränderst und es färbt auf ihn ab, oder aber es passiert einfach gar nichts und dann weißt du aber auch, woran du bist.
Ja, klar. Da hast du Klarheit auf 100%.
Dann hast du Klarheit, genau. Ja. Und ich würde mir sehr genau überlegen, ob ich mit einem Menschen zusammenleben wollen würde, der einfach drauf scheißt, wenn ich sage, du, hör mal, ich bin irgendwie nicht glücklich und ich wünsche mir, dass wir ein bisschen was tun.
Ja. Ja. Und was kann man dann tun? Also ich meine konkret, was, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, oh, vielleicht sollte ich doch mal gucken, was macht man? Außer dein Buch kaufen.
Also ich schaue mir eins zu eins immer sehr genau die Alltagsstruktur an, weil man da einfach total betriebsblind auch ist, ne? In so einem Trotzverlauf.
Sofort.
Ja. Zu schauen. Es kommt ja immer darauf an, was für Themen das Paar auch hat, ne? Wenn das jetzt einfach eine junge Familie ist, schaue ich mir eben diese Mental Load-Geschichte mit der Kindercare-Arbeit und so weiter auch sehr genau an und hinterfrage da auch sehr die Haltung bei der Partner, weil es ist ja auch oft so, dass die Frau wie selbstverständlich alles übernimmt und auch die Kontrolle so bewusst an sich reißt zum Beispiel, weil es kann ja eh keiner besser wie sie selbst, ne? So einer war ich auch. Ich war selber früher genauso, wirklich.
Ich auch.
Ich war mit nichts zufrieden, denn ich musste alles selbst machen. Egal, wie sehr ich am Anschlag war, niemand konnte es besser wie ich.
Und dann immer schön sagen, kann ja kein anderer machen.
Ja, genau. Ich muss ja alles alleine tun.
Immer muss ich ja alles alleine machen.
Ja, genau. Also einfach so die Haltung. Ja, die Haltung beider Partner. Wer übernimmt was, kann ich den anderen auch machen lassen. In Frieden auch machen lassen. Wie verteilen wir die Dinge und wie viel, dann schauen wir auch, wie viel Raum haben wir denn eigentlich für uns nur als Paar, wo der Alltag einfach mal draußen bleibt. Ja, bringt ja auch nichts, wenn du eine Date-Night machst und dann redest du am Ende doch über die Kinder und den Kuchenbazar von nächster Woche. Ja?
Oder die Arbeit.
Ja, oder die Arbeit. Ja. Und dann ist es auch immer gut zu schauen, haben wir eigentlich einen Raum für uns, also räumlich gesehen, in dem wir lustvoll sein können. Wie sieht denn euer Schlafzimmer aus? Ist das so eine Abstellbude, wo sich die gefaltete Wäsche stapelt mit Omas Bettwäsche, die irgendwie noch gut ist und deswegen benutzt man sie? Oder ist es wirklich ein Raum, der dazu einlädt, auch lustvoll zu sein? Ja, wo einfach eben alles andere draußen bleibt. Also ein Raum, den wir gemeinsam als Paar gestalten für unsere Lust. Und dann ist auch ein riesen Punkt, worauf habe ich eigentlich Lust? Hm. Ja, weiß ich das eigentlich? Weiß ich selber, und das ist ein riesen Frauenthema ganz oft, weiß ich eigentlich selbst, was mir Lust bereitet? Weil wir Frauen, wir tendieren so sehr dazu, beim Sex zu performen. Mhm. Und einfach eine Leistung abzuspulen, die unsere eigenen Bedürfnisse oft gar nicht befriedigt. Mhm. Ja, sondern wir performen für den Partner, weil da ja auch so eine Erwartungshaltung da ist. Ja, man will ja schließlich auch sexy sein. Und natürlich habe ich als Frau auch einen Höhepunkt, dann täusche ich ihn vielleicht vor. Ja, und viele Frauen wissen nicht, was ihnen gefällt. Die wissen es schlichtweg nicht. Ich habe auch dazu gehört. Ich wusste jahrelang nicht, was mir gefällt, weil ich aber auch Erfahrungen gemacht habe im Laufe meines Lebens, die nicht dazu geführt haben, dass ich mich selber gerne anfassen wollte. Ja? Mhm. Also mein Körper war jahrelang Sperrgebiet. Ich konnte das gar nicht. Und ja. Du selbst nicht weißt, was dir gefällt, wie willst du es denn dann deinem Partner sagen? Ja. Also es ist eine sehr gute Basis, ist immer, sich mit seiner eigenen Lust auch mal auseinanderzusetzen, die eigene Scham auch zu hinterfragen. Wie bin ich eigentlich groß geworden in Bezug auf das Thema Sexualität? Kann ich da frei mit umgehen oder habe ich da vielleicht irgendwelche Blockaden? Und wie spielen die in meine Beziehung heute noch rein? Mhm. Ist der Sex, den ich heute habe, eigentlich so, dass er mich befriedigt? Oder ist es halt, wie gesagt, wie du vorhin schon gesagt hast, nur so ein To-Do? Oder gibt es da vielleicht noch irgendwelche verborgenen Dinge, die in mir schlummern, die ich meinem Partner aber nie gesagt habe, die ich mir vielleicht wünschen würde? Mhm. Ja.
Ich finde,
dann geht es in die Kommunikation. Ne?
Ich finde das total faszinierend. Ne? Ich war, also wenn du so erzählst, ich weiß noch, als ich so 22 war, ich glaube so 21 oder so, da habe ich noch viel performt. Ne? Da war ich ja auch irgendwie so jung und unerfahren und hatte irgendwie gar keine Ahnung, was ich eigentlich will. Aber ich habe damals schon gedacht so, nee, also wenn ich das schon mache, wenn ich das schon mache, dann muss es auch wenigstens Spaß machen. Ne? Also nicht im Sinne von Performance, sondern ich weiß noch, ich hatte mal einer meiner ersten Freunde, der war super dominant und da ging es immer nur um ihn und alles. Und ich habe dann natürlich mit, wie alt war ich, 19 oder so, habe gedacht, gut, ich mache das alles. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, nee, nein. Also wenn du willst, dass ich mit dir zusammen bin, dann muss das hier anders laufen. Und das war für mich aber auch so ein wichtiger Aha-Moment, ne, dass ich mir gedacht habe, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich das jetzt 60 Jahre so mache. Das ist ja ein Horror.
Das ist es eben. Überleg dir mal, wie viel Zeit deines Lebens du damit verbringst, etwas zu machen, was dir keinen Spaß macht. Das ist doch furchtbar.
Albtraum.
Ja? Albtraum. Guck mal, ich bin früher um 8 mit den Kindern ins Bett gegangen, um Sex aus dem Weg zu gehen und lag dann 3 Stunden mit offenen Augen, habe an die Decke gestarrt, anstatt dafür zu sorgen, dass mir der Sex Spaß macht. Ich bin dem lieber aus dem Weg gegangen, weil ich völlig unfähig war, darüber zu sprechen.
Ja.
Wie viel Lebenszeit, was hätte ich mit den 3 Stunden am Tag machen können? So.
Ja, vor allem, wie viel Verbindung du mit ihm hättest aufbauen können, die dann wieder, weil ich weiß ja auch, bei uns Frauen geht ja der Sex auch ganz oft über diese Verbindung. Der geht ja gar nicht so sehr über diese, also Männer sind ja eher so, okay, einmal mal drauf, ne, so Bedürfnis, spüre ich, will ich haben, mache ich. Aber wir Frauen sind ja so, wir brauchen ja immer so ein bisschen Verbindung und so ein Aufwärmen.
Für Männer ist halt ganz oft Sex der Beweis für die Liebe. Ja, also die brauchen den Sex, um sich geliebt zu fühlen. Und Frauen brauchen das Gefühl von Liebe, damit sie Sex haben können.
Ja?
Das sind einfach 2 völlig unterschiedliche Herangehensweisen.
Ja. Spannend, super spannend. Sonja, ich könnte mit dir noch Stunden sprechen. Ich möchte aber noch ein Thema unbedingt ansprechen. Ja, lass uns einfach mal Stunden lang reden. Ich würde gerne mal über das Nervensystem reden. Mhm. Weil du auch das Nervensystem, also du redest auch davon, dass der Körper und das Nervensystem eine große Rolle im Zusammenhang mit Lust spielt.
Ja,
nimm uns da gerne mal mit, weil Nervensystem spielt auch in meiner Arbeit eine riesengroße Rolle. Ich halte es für den Schlüssel zur Glückseligkeit, wenn ich ehrlich bin.
Überhaupt. Absolut. Absolut bin ich voll bei dir. Das braucht jeder in allen Lebenslagen und ich verstehe bis heute nicht, warum das nicht in der Schule unterrichtet wird, ne?
Danke.
Also ich versuche das immer sehr vereinfacht zu erklären. Wir haben im Prinzip so einen Schalter in unserem Kopf, ja, und der kann entweder auf Entspannung stehen oder auf einer Überspannung, ja. Mhm. Und wenn ich einfach einen Tag habe oder einen Alltag habe, wo ich permanent im Hustle bin, dann ist dieser Schalter immer auf Überspannung gelegt. Ja, dann bin ich komplett im Überlebensmodus. Das kommt noch von früher, aus der Steinzeit, wenn wir auf der Suche nach Bären waren, irgendwo im Wald, ja, und uns kommt ein Säbelzahntiger aus dem Busch gesprungen und dann fährt natürlich unser Körper hoch und will unser Überleben sichern, ja. Wenn ich das mal so körperlich so darstellen darf, ja, also wir spannen in so einer Situation, wo wir im Überlebensmodus sind, dann spannen wir komplett an, weil wir wollen ja weglaufen vor diesem Säbelzahntiger, sonst werden wir halt gefressen. Ist blöd, wollen wir nicht. Also spannen wir die Muskulatur an, ja. Das Letzte, was wir in diesem Moment bekommen, ist Lust auf Sex, weil dann werden wir eigentlich gefressen, ja.
Das ist genau wie auf Toilette müssen wir dann auch nicht.
Nee, wir wollen einfach davonlaufen. Ja. Jetzt gibt es ja heute diese Säbelzahntiger natürlich nicht mehr in unserem Alltag, aber unser Gehirn entscheidet heute nicht mehr zwischen einem Säbelzahntiger oder dem Stress, den wir im Alltag haben. Ja. Das heißt, wir sind einfach in diesem Überlebensmodus. Und wenn wir da drin sind, kann unser Gehirn keine Lust produzieren. Ja, also das funktioniert eben einfach nicht. Und viele Frauen haben einfach auch so eine Form von körperlicher Anspannung. Ja, man merkt das eben so ganz minimal, wenn die Schultern vielleicht immer so ein Stückchen hochgezogen sind. Ja, oder ich habe hier einen verspannten Kiefer, weil ich immer mit den Zähnen aufeinander beiße. Vielleicht habe ich auch die Augenmuskulatur angespannt. Ja, und das Spannende ist, wir haben hier eine direkte neuronale Verbindung zum Beckenboden. Das heißt, wenn deine Kiefermuskulatur fest ist, ist dein Beckenboden auch angespannt. Und ich habe ganz viele Frauen, die ein Thema mit Höhepunkt haben, ja, die den einfach aufgrund ihrer hohen Anspannung nicht erreichen können. Weil dann kann dieser Beckenboden gar nicht mehr flattern, wenn der so permanent bockelfest ist. Ja. Und wir regulieren einfach das Nervensystem, damit wir in einen lustvollen Zustand kommen können.
Voll gut.
Ja. Also wenn ich permanent im Überlebensmodus bin, weil ich mit meinem Alltag derart am Anschlag bin, dann kann keine Lust entstehen. Das ist rein neurobiologisch einfach nicht möglich. Und deswegen,
Kreativität geht dann auch nicht zu
im Stress. Ja. Also der beste Zustand, den du haben kannst, ist immer dieses Flow-Gefühl. Ja? Also wenn du irgendwas machst, wo du Raum und Zeit vergisst, das ist der Zustand, den du haben möchtest, um auch lustvoll sein zu können. Ja? Und wir können dann auch nicht genießen. Ja, wie willst du denn was genießen?
Wenn du über die Wäsche nachdenkst oder das Kochrezept für den Kuchen, für den Kindergeburtstag am Samstag.
Genau.
Wie soll das gehen? Absolut, 100%.
Und du triffst auch in Bezug auf Geld, ne? Ich arbeite ja auch ganz viel mit Tradern zusammen. Du triffst komplett andere Entscheidungen, wenn du in diesem Überlebensmodus bist. Und die nicht immer zum Besten. Und da arbeiten wir auch ganz viel an der Regulation.
Ja. Die Regulation ist in meiner Arbeit so unglaublich wichtig. Ich glaube nämlich nicht daran, dass du dir ein nachhaltiges Business aufbauen kannst, nach deinen Regeln, mit ganz viel Freude und mit Leichtigkeit, wenn du halt kontinuierlich in diesem Dauerhasselzustand bist. Ja,
überleg mal, was für Entscheidungen triffst du denn, wenn du eigentlich nur Gefahr im Nacken spürst aufgrund deiner Anspannung?
Ja, 100%.
Triffst du ganz andere, wie wenn du total in Leichtigkeit und Freude bist.
Ja, total, 100%. Ja. So, so wichtig. Mein Gott, also echt, ich habe hier noch 8 Fragen, die ich dir hätte stellen können, aber ich bin jetzt ein bisschen achtsam, was die Zeit angeht. Sonja, dein neues Buch, Der Elefant in deinem Bett, erscheint am 18. Februar.
Ja.
Und eine Sache, die wir noch nicht gesagt haben, ist, oder das ist eine Frage, die ich dir stelle, warum heißt dein Instagram und Kanal nicht so wie du?
Wie mein Name?
Ja.
Ach so. Das habe ich noch nie jemand gefragt.
Da bin ich die Erste.
Ja, du bist echt die Erste. Mein Instagram-Kanal heißt lovetolisten.de. Das .de, weil...
das deine Website ist wahrscheinlich.
Das auch, nein, aber es gibt irgendeinen australischen Radiosender, der Love to Listen heißt. Ja. Deswegen ging das nicht. Und weil für mich einfach alles mit Zuhören anfängt. Und es war immer schon so in meinem Leben, dass Leute gesagt haben, Sonja, du kannst so gut zuhören. Ich kann dir einfach alles erzählen und ich kann dir Sachen erzählen, die habe ich in meinem Leben vorher noch niemandem erzählt. Und für mich ist einfach Zuhören immer der erste Schritt für eine mögliche Veränderung. Weil du darfst zum einen dir selber zuhören, erstmal genau hinhören, was du denn eigentlich möchtest und was deine eigenen Bedürfnisse sind. Und im Beziehungskontext ist es genauso. Ja, du darfst auch deinem Partner oder deiner Partnerin anfangen zuzuhören und dann ist Veränderung möglich. Ja.
100%.
Und ich liebe es einfach zuzuhören. Also ich rede selber gar nicht so gerne, sondern ich höre lieber zu.
Ach, ich fand, du warst ganz gesprächig. Also,
ja, schon. Ich kann das schon, aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann höre ich lieber zu.
Ach, schön. Sonja, ich danke dir von Herzen, dass du in deinem wahnsinnig stressigen Alltag jetzt dir die Zeit genommen hast, für meine Damen hier im Podcast einmal ein Interview zu geben. Weil du hast mir erzählt im Vorgespräch, du wirst vor dem Bundestag sprechen, was ich absolut faszinierend finde. Nicht über Sex.
Doch. Auch. Tatsächlich. Ja. Über sexuelle Gesundheit wird es gehen.
Über sexuelle Gesundheit bist du sprechen. Großartig. Ja, also wir haben einen Superstar hier im Podcast. Eine Spiegel-Bestseller-Autorin in the making. Also gar keine Zweifel oder Frage dahinter.
Danke.
Und ihr lieben Damen, die ihr zugehört habt, folgt unbedingt Sonja. Ihr Content ist echt super entertaining in diesem ganzen Zusammenhang. Und das Buch natürlich bekommt ihr auch jetzt schon in der Vorbestellung. Von dem her, gönnt euch das, lernt etwas dazu und vielleicht muss man so tun vor dem Mann, als würde man das Buch nicht lesen und ein anderes drauflegen.
Vielleicht muss man es ihm einfach auch nur immer wieder so ein bisschen
oder dem Mann schenken.
Ja.
Brillant. Kauft einfach viele Bücher und schenkt sie Männern, die ihr kennt.
Ja, es wird auch tatsächlich total viel als Geschenk gekauft. Weil wenn man das Thema selbst nicht hat, man kennt einfach immer jemanden, der dieses Thema hat. Und ich habe wirklich Leute, die das ganze Jahr jetzt ausgesorgt haben mit Geschenken, weil sie es so oft gekauft haben, um für das ganze Jahr alle Geburtstagsgeschenke einfach schon zu haben, weil jeder braucht es.
Das ist so gut. Richtig, richtig gut. Gott sei Dank hast du es geschrieben, liebe Sonja. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deinen Buchlaunch.
Vielen Dank.
Dass es so durch die Decke geht, wie auch deine Energie ist und wie du einfach nach draußen auftrittst. Und danke dir recht herzlich für dieses erfrischende Gespräch über ein anderes Tabuthema mal als Geld.
Ich danke dir für deine Zeit.
Personal Branding war gestern. Um in Zukunft, in Zeiten von KI, wirklich dir konstante 50.000 Euro Umsatzmonate ohne Burnout und Hustle aufzubauen, braucht es etwas komplett anderes. Du bist längst erfolgreich. Du setzt um, du gehst raus. Die 100.000 Euro Umsatzmarke im Jahr liegt hinter dir und doch spürst du, da geht noch mehr. Du postest, weil man posten sollte, du launchst, weil du launchen musst, um den nächsten Umsatz zu machen. Du wirst gehört, aber noch nicht wirklich gesehen. Es ist Zeit, dass du die Frau wirst, an der niemand mehr vorbeikommt, die deine Industrie, deine Nische anführt und wie ein Leuchtturm heraussticht aus der Masse, statt nur zu folgen. In der Business Icon Mastermind wirst du von einer unter vielen zur absolut gefragten Business-Ikone in deiner Nische. Ob Bühnen, Bestseller oder konstante 50.000 Euro Monatsumsätze, alles mit Leichtigkeit, ohne Burnout und Hustle. Die Business Icon Mastermind ist ein 6-monatiger High-Level-Raum für ambitionierte Unternehmerinnen, die von mittelmäßigem Erfolg zur Business-Ikone aufsteigen. Kein weiterer Kurs, kein Abarbeiten, sondern eine tiefe Transformation, klare Entscheidungen, sichtbare Resultate. In absoluter Sisterhood und mit persönlicher, individueller und tiefer Begleitung von mir persönlich. Die Business Icon Mastermind ist keine Wissensvermittlung. Es ist eine Prozessbegleitung, dass du in deine volle Größe trittst. Aus einer Haltung der erfolgreichen Unternehmerin heraus vollkommen verkörperst, wofür du hier auf diesem Planeten bist. Wenn du nämlich spürst, dass du noch nicht einmal angefangen hast, obwohl du von außen betrachtet schon ziemlich erfolgreich wirkst, dann kann ich dir sagen, ist die Business Icon Mastermind dein absoluter Quantensprung. Wenn du jetzt sagst, Nicole, ich bin jetzt bereit, genau da reinzugehen. Ich bin jetzt bereit, genau in diese Größe zu treten. Dann schick mir eine DM bei Instagram mit dem Wort Mastermind. Und lass uns gemeinsam aus dir eine gefragte, unübersehbare, omnipräsente Business-Ikone in deiner Industrie und Nische machen. Ich freue mich auf dich.